Liebe HörerInnen, in der heutigen Episode geht es um persönliche Erfahrungen in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Suizidalität und selbstverletzendes Verhalten. Wenn du dich mit diesen Themen unwohl fühlst, bitten wir dich, diese Folge nicht anzuhören. Vielleicht hast du das Bedürfnis, nach dem Hören mit jemandem zu reden. Daher möchten wir dir die Telefonnummer der Telefonseelsorge ans Herz legen. Diese lautet 0800 111 0111 oder 222 am Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
Und mit mir, dem Julius.
Und wir haben heute wieder einen Gast bei uns und das ist der Philo. Hallo Philo.
Hallo.
Hallo.
Du hast dich bei uns gemeldet, weil du ein paar Dinge auf dem Herzen hast, die du gern besprechen möchtest. Aber bevor wir dazu kommen, wer bist du denn eigentlich und wieso hast du dich bei uns gemeldet?
Also, ich heiße Philo Hürte und ich hatte bei Twitter den Aufruf gelesen, dass wer interessante Themen zu besprechen hat, der kann sich mal melden. Und da dachte ich, da ich einige Zeit in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbracht habe, habe ich da einiges drüber zu berichten, insbesondere da Berichte von Betroffenen sehr, sehr selten in der Öffentlichkeit sind und auch sehr wenig besprochen werden.
Da hast du völlig recht. Also wenn man mal was mitbekommt, dann eigentlich, also zumindest geht es mir so mehr dann so von therapeutischer Seite, weil ich natürlich auch dadurch, dass ich Psychologie studiert habe, da auch ein paar Kontakte habe und tatsächlich von Seite der Patienten und Patientinnen bekomme ich da auch wirklich ganz, ganz selten nur mal was mit, wenn halt wirklich Leute darüber sprechen, die halt schon mal in Therapie waren, was halt in meiner Umgebung... Ich kann die auf jeden Fall an einer Hand abzählen, es sind wirklich nicht sehr viele. Und aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie kenne ich tatsächlich überhaupt niemanden, deswegen bin ich sehr gespannt, was du uns heute zu erzählen hast und auch sehr dankbar, dass du dich gemeldet hast.
Ja, da schließe ich mich an, geht mir genauso.
Sehr schön. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir ja noch unsere Rubrik Aufreger der Woche. Julius, möchtest du mal anfangen?
Ja, Aufreger der Woche. Also ja, diese Woche war recht ruhig bei mir, weil ich ja Urlaub habe und ich habe auch eher zu Hause verbracht. Also ich bin jetzt nicht irgendwo hingefahren und habe mich dann eher mit meiner Playstation beschäftigt und mit dem neuen Spiel von Hideo Kojima, also Death Stranding. Naja, das ist ja dann doch eher so ein, man kann schon fast sagen, so ein DHL-Simulator.
Ja. Und Telekom-Simulator.
Telekom-Simulator. Also das ist schon sehr, sehr merkwürdig, das Spiel, aber auch sehr beeindruckend teilweise. Aber was mich da halt ganz schön aufgeregt hat, wenn ich da, also man läuft da schon manchmal ganz schön komisch rum, also besonders wenn man da halt sehr stark beladen ist und das nicht richtig ausbalanciert hat. Und da habe ich schon ab und zu so einen kleinen Tobsuchtsanfall bekommen. Also das strengt ganz schön an. Also ich habe selten ein Spiel gespielt, wo Laufen so sehr anstrengend.
Ja, du hast da gestern auch wirklich so einen Spruch gebracht, wo ich so lachen musste. Den kann ich aber nicht wiederholen, weil das wäre dann ableistisch, wenn ich das sage. Du hast da gestern gesagt, mein Gott, der läuft ja fast so bescheuert wie ich.
Ach so, ja, okay.
Willst du das nochmal erläutern?
Kurz? Ja, also ich habe ja so eine Gehbehinderung und und da habe ich gesagt, naja, der läuft ja fast so wie ich.
Ja, das
jetzt
fand ich sehr
lustig. Mich so, naja, ja, es simuliert genau meinen Gang.
Ja, also nicht, dass ich mich über dich lustig mache, du weißt natürlich, wie ich das natürlich meine, aber das kam in dem Moment so trocken rüber, da musste ich so lachen.
Ja, das ist schon sehr schwierig, da lang zu laufen. Aber ansonsten ist das Spiel sehr schön, ist mal was Neues, also sowas vollkommen anderes. Aber man muss schon Geduld mitbringen. Also das ist nicht so, dass man da mal so für zwischendurch das mal zocken kann oder so. Man braucht da schon sehr viel Zeit und ich glaube, ich werde da mehr als 50 Stunden reinstecken müssen.
Ist das viel für so ein Spiel?
Ich finde schon. Also es ist ja so ein Open-World-Spiel schon. Aber für ein Open World, ja, also da sind 50 Stunden eigentlich schon fast Standard geworden. So.
Okay.
Ja, aber wenn ich dran denke, Assassin's Creed Odyssey, so, da habe ich ja über 100 Stunden reingesteckt.
Also. Okay. Ja.
Vielleicht werden es da auch 100 Stunden, mal sehen. Aber ja, aber sonst hatte ich jetzt keine großen Aufreger. Also bei mir lief alles ziemlich ruhig.
Ja, gut, im Urlaub, ne?
Ja, genau. Eigentlich, naja, da kann man sich ja kaum aufregen, ne? Also man hat ja einen ganzen Tag frei und man kann einfach nur rumsitzen und ich kann Filme schauen einfach die ganze Zeit und ja, das ist toll.
Ja, ich habe tatsächlich auch nicht viel zum Aufregen. Ich habe ja alles, was ich hatte, an leidenschaftlicher Aufregung in die letzte Folge gepackt. Mhm. Und da möchte ich mich nochmal ganz kurz für das Feedback bedanken, was wir dafür bekommen haben natürlich. Und das war sehr, also es war durchweg positiv. Da kam tatsächlich nichts irgendwie an Kritik, inhaltlicher Kritik oder, weiß nicht, formeller Kritik oder so. Und wir kriegen ja prinzipiell sehr wenig Feedback hier für Randvoll und für unsere Podcasts im Allgemeinen. Aber diesmal kam halt ein bisschen was auch über Instagram und da hat mir jemand eine Sprachnachricht hinterlassen, die sich quasi dort sehr stark wiedergefunden hat, weil sie selber an der Universität tätig ist und dort auch Seminare gibt im Bereich Geisteswissenschaften. Und das, was ich als letztes genannt hatte, bezüglich der Gründe, warum Leute sich so kompliziert ausdrücken, wenn du dich erinnerst, wo ich gesagt habe, das könnte auch den Zweck haben, um eigene Unsicherheiten zu vertuschen, damit man nicht kritisiert werden kann. Da hat sie dann mir da quasi nochmal beigepflichtet, dass das auch ihre Erfahrung ist, dass gerade von Männern in ihrem Metier halt oft so leere Worthülsen kommen, die sich halt irgendwie gut anhören, aber wo halt wenig Inhalt dahinter ist und dass sie da jetzt auch in ihrem Seminar dazu übergegangen ist oder das so handhaben möchte, dass sie da nachfragt, um zu gucken, was da wirklich dahinter steckt.
Ja, mal eine kurze Frage. Also kam da jetzt ausschließlich Feedback von Frauen oder auch von Männern?
Nee, auch von Männern. Okay. Aber jetzt nicht irgendwie ausformuliert, sondern eher so Daumen hoch oder so ein Lob. Gut. Oder, ne, genau. Also keine inhaltlichen Beiträge jetzt in dem Sinne. Genau. Ja, Philo, hast du einen Aufreger der Woche oder irgendwas Alltägliches, was du noch beitragen möchtest?
Ja, also tatsächlich ist mir gerade noch eingefallen, dass ich ja gerade in eine neue Wohnung gezogen bin und da brauchte ich natürlich auch Internet.
Ja.
Habe ich mir einen Vertrag abgeschlossen und mir wurde der Router natürlich dann zugesendet. Und als ich den abholen wollte, weil bei mir nicht geklingelt wurde, was ja relativ häufig dann vorkommt bei Paketzusendung, wollte der natürlich, dass ich meine Identität nachweise. Habe ich, da ich momentan keinen gültigen Ausweis habe, sondern den erst beantragt habe, meinen alten Ausweis, der schon abgelaufen ist, vorgelegt. Der jedoch wurde von dem nicht akzeptiert und dann habe ich gefragt, ja, was würde denn akzeptiert werden? Und dann hat der nur die interne Girokarte akzeptiert oder halt den Personalausweis. Obwohl ich ja meine Identität trotzdem nachweisen konnte. Ich hätte Krankenkassenkarte, eine andere Girokarte oder auch selbst eine Meldebescheinigung und alles halt. Also ich konnte meine Identität lückenlos halt nachweisen. Der wollte mir einfach mein Paket nicht rausgeben. Aber auf diesen Lieferungsschein ist ja immer hinten die Möglichkeit, dass man eine andere Person angibt.
Genau, ja.
Die das, also jemanden bevollmächtigt, das Paket abzuholen. Dann habe ich jemandem anderem einfach gesagt, bitte das Paket da kurz abholen. Und wurde halt das da hinten ausgefüllt und das ging dann komplett ohne Probleme, sogar ohne Vorzeigen vom Ausweis oder sonst irgendwas.
Ja, Mann.
Und das hat mich dann halt schon so ein wenig,
gewundert, und aufgeregt. Ja, kann ich voll verstehen. Also so diese Unflexibilität auf dem Postamt habe ich auch schon mal gemerkt. So, ich wollte auch mal ein Paket abholen und auf dem Abholschein stand, ich glaube, ab 9.30 Uhr konnte ich das abholen. Und es war halt 9.20 Uhr und der gesagt, nee, sorry, Sie müssen nochmal wiederkommen. Ich dachte, es kann nicht wahr sein, weil ich konnte jetzt auch nicht 10 Minuten da warten, weil ich musste dann die S-Bahn kriegen. So. Oh, da dachte ich auch so, geh doch einfach mal gucken und vielleicht ist es doch schon da.
Na, bei mir hat die das mal tatsächlich gemacht am Schalter. Also da stand da 12 Uhr drauf und ich war schon 11.30 Uhr da, weil ich halt schon früher Schluss hatte und ich dachte mir, naja, okay, dann kann ich ja auch direkt mal zur Post. Und dann hat die mir das auch direkt gegeben. Ja. Und ich war schon so, ich hatte schon ein bisschen Herzklopfen so. Und dachte so, ja. Ach, na hoffentlich guckt die da jetzt nicht drauf auf die Zeit oder so. Aber das ging dann ohne Probleme.
Ja.
Und das habe ich schon öfter jetzt, also 2-mal oder 3-mal schon so gemacht.
Na, hast du ein Glück.
Ja.
Ja, die sind offenbar nicht immer so flexibel, ne, wie wir gerade gehört haben. Also ich kann das voll nachvollziehen, diese Frustration, gerade wenn es um einen neuen Router geht und Internet ist ja schon irgendwie was Essentielles. Ja. Und gerade in einer neuen Wohnung will man dann ja auch, dass alles irgendwie funktioniert. Und wenn man dann noch aufs Internet warten muss, das ist das Schlimmste.
Ja. Na, ich hatte das ja auch mal, als ich hier nach Leipzig gezogen bin, da hatte ich auch mehrere Monate kein Internet. Weil wir da auch so Probleme hatten, ne? Erstmal das zu beantragen und so weiter. Und bei derjenige, mit dem ich zusammengezogen bin, der hatte noch einen Altvertrag gehabt, musste es erstmal umschreiben lassen auf die neue Wohnung und so weiter. Und und deswegen hat man irgendwie 3-4 Monate kein Internet. Und da habe ich mein Handyvolumen, habe ich dann benutzt dafür. Und da kam gerade zu der Zeit, kam Skyrim raus. Hier dieses Elder Scrolls, ne, Spiel. Und natürlich wollte ich das unbedingt spielen, ne, zu der Zeit. Und natürlich musste man dann auch gewisse Updates runterladen.
Ja.
Und dann war man natürlich mein Datenvolumen sofort alle.
Oh.
Ja, weil dann ständig so Updates gezogen wurden und ich musste auch die ganze Zeit offline spielen und so. Naja, das war alles nicht so spaßig. Ja.
Naja.
Und auch sonst war das natürlich nicht so toll mit diesen 3-4 Monaten ohne Internet.
Tja, was wären wir nur alle ohne Internet, nicht wahr?
Ja, wir sind ganz schön abhängig geworden.
Okay, Philo, dann kommen wir zum Hauptthema. Und genau, wie wir das am Anfang schon gesagt haben, wird es ein bisschen um psychische Gesundheit gehen und um deine Erfahrung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und ich würde jetzt einfach mal das Wort überlassen und du kannst einfach anfangen dort, wo du möchtest.
Also, ich hatte insgesamt 4 Aufenthalte in der Kinder- und Jugendpsychiatrie innerhalb von 1,5 Jahren ungefähr. Und auch davor schon einiges mit psychischer Gesundheit bzw. psychischen Störungen und auch mit Therapie und ähnlichem oder beziehungsweise Alltagshilfe zu tun, weil ich Anfang 2016 oder Ende 2015 ASS, also Autismus-Spektrum-Störung, diagnostiziert bekommen habe.
Darf ich fragen, wie alt du da warst?
Da war ich 14.
Ah ja, okay.
15. Und das lag halt daran, dass das überhaupt geguckt wurde, weil ich mehrere Wochen nicht in der Schule war und auch überhaupt nicht in der Lage dazu war, aufzustehen oder vernünftig aufzustehen und dahin zu gehen. Und dann wurde ich natürlich erst zur Kinderärztin gebracht. Die hat dann auf einen Überweisungsschein, den habe ich neulich erst gesehen, hat sie draufgeschrieben, Schulschwänzer. Ja, das ist auch so, naja. Und dann wurde ich, hat halt meine Mutter mich zu einer Psychologin gebracht und dann die Diagnostik hat insgesamt ungefähr 1/2 Jahr gedauert. Und dann wurde das halt diagnostiziert. Und dann habe ich eine Sonderregelung für die Schule bekommen mit Auszeiten und so weiter. Das war eigentlich auch ganz gut. Aber dann 2 Jahre später eben habe ich versucht, mich umzubringen und kam dann eben in die geschlossene Kinder- und Jugendpsychiatrie.
Also vielleicht ganz kurz, wenn man einen Suizidversuch hinter sich hat, dann ist das ja erstmal obligatorisch, dass man da reinkommt, ne? Also das ist jetzt insofern erstmal nichts Ungewöhnliches.
Nicht unbedingt. Also es gab relativ, also es gab auch Leute, die ich kenne und die dann halt auch Suizidversuche hatten, wo jedoch dann die Einrichtung, also die Psychiatrie, letztlich gesagt hat, ja, das ist jetzt schon so oft vorgekommen und wir glauben nicht, dass du es ernst meinst, deswegen nehmen wir dich gar nicht erst auf. Also bei mir war es jetzt so, es war halt der erste Versuch und ich habe auch nicht, ich war halt so fertig, dass ich auch nicht gelogen habe. Weil es war relativ offensichtlich, dass es ein Suizidversuch war, aber hätte ich beispielsweise gesagt, dass es keiner gewesen wäre, wäre ich vermutlich gar nicht erst aufgenommen worden, oder hätte ich gesagt, ja, das war zwar einer, aber ich wollte das gar nicht wirklich und so weiter, dann hätten die mich vermutlich gar nicht stationär aufgenommen.
Okay.
Also es ist relativ leicht für Betroffene, dann doch nicht aufgenommen zu werden, wenn wirklich der Wille besteht, keine Hilfe zu bekommen. Aber das ist eben im Kinder- und Jugendbereich meistens nicht der Fall. Auf jeden Fall war ich dann da vom Januar bis Mai 2018, also ungefähr 4 Monate. Und eigentlich war so nach ungefähr 3 Wochen der Fall eingetreten, dass ich eigentlich mich gar nicht mehr umbringen wollte. Aber das hat da eben irgendwie niemanden interessiert, weil die da immer vom Erziehungsauftrag geredet haben, was übrigens gar nicht, also eine Kinder- und Jugendpsychiatrie hat keinen Erziehungsauftrag in dem Sinne, aber die haben halt darauf beharrt. Und dann irgendwann kam auch, also die haben ja auch beispielsweise, wenn ich mal einen Tag lang, weil es mir schlecht ging, im Zimmer gelegen habe oder sonst was, haben die mir beispielsweise auch Bücher und alles weggenommen, was ich damals natürlich nicht so toll fand. Und ja, auch als, selbst als pädagogische Maßnahme ist das absoluter Unfug. Und auch aus psychologischer Sicht, also ich kann es halt einfach nicht nachvollziehen, warum man jemandem, der depressiv ist, beziehungsweise in einer depressiven Episode ist, dann die Möglichkeiten wegnimmt, sich doch noch irgendwie beschäftigt zu halten und ja.
Ja, das ist eigentlich ziemlich kontraproduktiv. Also wenn das wirklich einfach, also es hört sich für mich gerade so an, widersprich mir, wenn das dein Eindruck nicht ist, dass es einfach als Strafmaßnahme genutzt wurde. Also nach dem Motto, wenn du hier dich schon nicht beteiligst, dann darfst du jetzt auch nicht mehr lesen, oder sehe ich das falsch?
So ungefähr wurde das gemacht, aber das so haben die es natürlich nicht begründet.
Nee, genau, aber hast du
eigentlich
das so
empfunden?
Eigentlich
haben sie es gar nicht begründet.
Ja.
Also die haben sich halt, immer wenn ich nach Begründungen, also immer wenn ich gesagt habe, ich möchte jetzt wissen, was, warum.
Ja.
Und dann haben die immer gesagt, dass ich doch nicht so stur sein soll und dass ich einfach machen soll, was die sagen, und dass ich denen überlassen bin und die entscheiden können, was mit mir passiert. Und also in die Richtung so. Und das hat sich dann natürlich auch, also dazu muss man wissen, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, also in der geschlossenen Psychiatrie, braucht man zumindest im Kinder- und Jugendbereich immer einen richterlichen Beschluss, um dort untergebracht zu werden, weil eben die Türen geschlossen sind und ja, die Rechte halt eingeschränkt werden. Sehr stark. Und da muss natürlich auch eine richterliche Anhörung da sein, und man bekommt auch immer einen Verfahrensbeistand gestellt. Und das soll ja erstmal die Rechte der Kinder und Jugendlichen sichern.
Ja.
Das ist ja der Sinn davon. Das Problem dabei ist nur, dass komplett egal ist, was Kinder und Jugendliche darüber aussagen, was da passiert oder wie es ihnen geht oder sonst was. Es wird immer nur auf die Empfehlung der Ärzte gehört. Das erste Mal, dass eine Fremdanhörung stattfinden könnte, wäre nach 3 Monaten Unterbringung. Und das findet in der Regel auch selten statt. Aber vor allem ist es so, dass halt die Rechte ja ohnehin schon beschnitten sind, und die Rechte, die man hat, also Verfahrensbeistand und richterliche Anhörung, die werden einem auch noch dadurch sehr stark genommen, weil eben gesagt wird, ja, dass halt nichts gemacht werden kann, und egal ist, was man sagt, solange die Ärzte eine Gegenaussage machen, ist es halt nicht möglich, da irgendwas gegen den Beschluss zu machen oder auch irgendwelche Forderungen zu stellen halt.
Und damals, als du dort warst, war dir das, was du jetzt gerade erläutert hast, schon bewusst? Also, oder dir und deiner Mutter? Oder hast du das quasi im Nachhinein erst alles sozusagen für dich recherchiert und rausbekommen?
Also meine Rechte waren mir nicht bewusst. Die habe ich später recherchiert. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat man ja weder Handy noch Internet noch sonst irgendwas. Aus Datenschutzgründen, wie die sagen. Aber nein, also meine Rechte waren mir nicht klar, beziehungsweise bestimmte Rechte waren mir klar, weil die Verfahrensbeiständin mir die halt erklärt hat. Also zum Beispiel hat sie mir erklärt, ich habe jederzeit das Recht, sie anzurufen und so weiter. Aber als ich das mal machen wollte beispielsweise, wurde mir von einer Pflegekraft da, beziehungsweise also die heißen da PEDs, also Pflege- und Erziehungsdienst. Mhm. Und die hatten mir dann halt verweigert, da einen Fax hinzuschicken, weil sie der Meinung war, ich soll da bitte selber anrufen und das auch nur zu bestimmten Zeiten. Und da ich an einer sozialen Phobie und so weiter, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war es noch eine Autismusdiagnose, die haben die später widerrufen, weil sie der Meinung waren, das trifft nicht zu. Und die, dazu komme ich später noch. Mhm. Auf jeden Fall haben die halt gesagt, ja, uns egal, dass du das also von deiner Psyche her nicht kannst, du musst es tun, sonst kannst du deine Rechte halt nicht wahrnehmen. Und solche Aussagen waren halt so, ich glaube nicht, dass das so ganz korrekt ist.
Also das hört sich nicht sehr unterstützend an. Also gerade wenn, also selbst wenn denen sozusagen in Anführungsstrichen nur bewusst war, dass du an einer Autismus-Spektrum-Störung dort, also als solche diagnostiziert warst, lernt man die Patienten ja auch irgendwie kennen und merkt dann auch, ob da gewisse soziale Ängste bestehen und so weiter und dass das für dich in dem Moment vielleicht prinzipiell nicht einfach gewesen wäre, so ein Telefonat zu führen. So. Und ich meine, das merkt man doch auch. Also selbst wenn es nicht in der Diagnose so drinsteht und dass man da das sozusagen von dir vor das, also ich will jetzt niemandem was unterstellen, ich kenne die Person ja auch alle nicht, ich weiß das jetzt auch nur aus deiner Erzählung, aber man könnte zumindest zu der Einschätzung kommen oder zu der Erfahrung, dass es sich irgendwie um Schikane handelt. Oder meinst du, ich interpretiere da jetzt schon zu viel rein?
Das ist halt schwierig zu sagen. Also ja, als ich dann ein paar Mal nachgefragt habe und so weiter, dann kam halt auch die Antwort, das wäre Anweisung der Oberärztin, okay, also dass die Pflegekraft da gar nicht für verantwortlich sei und so weiter. Also das ist nicht, ich bin mir da halt nicht ganz sicher, ob es wirklich Schikane ist oder ob es halt einfach aus deren Sicht in dem Moment das Richtige war, obwohl es halt eben meine Rechte eingeschränkt hat. Ja, das ist halt so.
Ja. Naja. Willst du mal so ein bisschen erzählen, wie der Alltag in so einer, also damals in der Einrichtung war, wie man sich das vorstellen kann? Ich stelle mir vor, dass der Alltag schon ziemlich klar geregelt ist, weil es dient ja auch dazu, dass man eine gewisse Routine in seinen Alltag reinkriegt, oder?
Ja, das gehört zu einem der Ziele davon. Also normalerweise sollte man halt so um 7.30 Uhr geweckt werden. Und das sollte eigentlich auch immer gleich sein. Natürlich haben die Pflegekräfte manchmal nicht pünktlich geweckt. Manchmal war es dann auch erst 8.20 Uhr, wo man geweckt wurde, beziehungsweise wo man aus dem Zimmer, wo einem gesagt wurde, dass jetzt man jetzt langsam aufstehen soll. Also die meisten leiden halt da auch unter Schlafstörungen und Ähnlichem. Und relativ viele waren dann dementsprechend auch schon wach oder noch wach. Und also eigentlich sollte es eine Tagesstruktur geben. Morgens hat das nicht immer ganz geklappt. Normalerweise gab es dann halt um 8 Uhr Frühstück. Danach eine Morgenrunde. Also eine Morgenrunde besteht halt daraus, dass man jeweils drei Verhaltensziele, also was möchte man am Verhalten ändern, also wie möchte man sich verbessern im Verhalten, was möchte man erreichen, zum Beispiel Therapiegespräch führen oder in meinem Fall wäre es jetzt einen Anruf machen oder sonstiges und sowas und drei Aktivitätenziele, also womit möchte man den Tag füllen, Gesellschaftsspiele, Sport und so weiter. Und danach war halt erstmal nichts, also wir hatten halt Zimmer und einen großen Gruppenraum. Man sollte sich auch eigentlich nach Möglichkeit meistens im Gruppenraum aufhalten. Und die Station bestand halt aus zweimal bis zu 8 Betten, also bis zu 8 Personen auf jeder. Das war halt durch eine Tür auf die Seiten getrennt, die war meistens zu. Aber also 8 Kinder immer auf einem Haufen mehr oder weniger. Und die sollten sich halt miteinander beschäftigen oder sich mit ihren Problemen auseinandersetzen, was halt in bestimmten Lebenslagen auch sehr kontraproduktiv sein kann. Aber das war halt deren Ansicht. Und dann war halt eigentlich erstmal bis 9 meistens gar nichts. Dann wurden manchmal Leute zu Therapiegesprächen abgeholt. Also normalerweise sollten es so zwei 30-Minuten-Gespräche in der Woche sein. Manchmal hat es das nicht geklappt, dann hatten die Therapeuten halt keine Zeit oder jemand war im Urlaub von den Therapeuten oder krank. Da hatte man auch manchmal keine Gespräche. Oder auch, gibt halt auch Ergotherapie. Bis zu zweimal in der Woche für anderthalb Stunden. Und auch das ist mehrere Monate, während ich da war, ausgefallen, einfach weil der krank war und die keinen Ersatz gesucht haben. Also das Krankenhaus keinen Ersatz gesucht, das war jetzt von niemandem da die Schuld. Und da die in der Kinder- und Jugendpsychiatrie eigentlich alle noch schulpflichtig sind, weil das eben nur bis 18 geht, gab es natürlich auch Schule. Also es war eine Einzelbeschulung und das für meistens so 2 Stunden in der Woche. Ja, und dann gab es halt Mittagessen um 12.30 Uhr, glaube ich. Ja, 12.30 Uhr. Und ab 14 Uhr war dann Mittagsruhe. In der Zeit da musste man ins Zimmer gehen. Und in der Zeit haben die Pflegekräfte halt Übergabe gemacht an den Spätdienst. Dann um 15.15 Uhr, also wenn die Mittagsruhe wieder vorbei ist und alle wieder auf Station sind, gab es Teezeit, also Kakao, Tee, was auch immer, natürlich keinen Kaffee. Das gibt's da nicht mehr. Das gab es früher mal. Ja. Nein, ich trinke eh keinen Kaffee. Für mich war das nicht so wichtig, aber einige andere hat es schon gestört.
Ja.
Dann war es das eigentlich auch schon bis, also dann irgendwann sind die Therapeuten halt auch, je nachdem wie viel, ob die eine Halbtags- oder Ganztagsstelle haben, sind die halt auch irgendwann dann weg gewesen langsam. Und dann bis zum Abend bis um 19 Uhr, wo es dann Abendessen gab, sollte man sich halt beschäftigen. Und nach dem Abendessen gab es noch die Abendrunde, das ist so eine Art Reflexion vom Tag gewesen, wo nochmal die Ziele erläutert wurden, die man morgens gesetzt hat und so weiter. Und um 22.30 Uhr war dann Bettruhe.
Ich habe da mal eine Frage. Also du hast ja gesagt, da waren so 8 Kinder mit dir in diesem Raum, also mit dir zusammen. In welcher Altersgruppe waren die denn? Waren die so in deinem Alter oder war das wild durchmischt?
Das ist ganz unterschiedlich. Eigentlich ist die Stelle, da wo ich war, gibt es noch eine Kinderstation. Die soll eher die Jüngeren aufnehmen, aber das ist eben eine offene und keine geschlossene. Und normalerweise sollen so ab 12 die Leute auf die Jugendlichen geschlossene kommen und davor sind die eigentlich der Ansicht, die sind noch ziemlich jung, warum sollte man die auf eine geschlossene stecken? Aber da waren natürlich auch jüngere Kinder manchmal. Aber das ist halt ganz unterschiedlich gewesen. Da das auch relativ schnell immer gewechselt hat von den Patienten, kann man das jetzt nicht so pauschal sagen. Also meistens war es so zwischen 13 und 17 alles dabei halt. Aber manchmal, wir hatten auch 9-Jährige da, die Pflegekräfte haben auch gesagt, ja, die hatten schon mal einen 6-Jährigen auf der geschlossenen, wo ich mir halt wirklich denke, was kann ein 6-Jähriger machen, dass er eingesperrt werden muss. Aber das wurde scheinbar als notwendig erachtet. Und also da, während der Zeit war ich halt nicht da, aber.
Hast du mitbekommen, weswegen die anderen Kinder und Jugendlichen dort waren? Also habt ihr euch ausgetauscht über eure Diagnosen?
Über Diagnosen direkt nicht, weil die meistens ja erst gestellt wurden. Okay. Und eigentlich war es, halt so, die haben gesagt, ja, ihr dürft euch nicht miteinander über Probleme reden.
Okay.
Aber da wir die ganze Zeit irgendwie fast auf einem Haufen waren, also wir waren ja in diesem Raum mehr oder weniger alle zusammen. Natürlich haben wir miteinander darüber geredet und das haben die meisten auch einfach so akzeptiert von den Pflegekräften. Vor allem da, wenn man mit anderen, also Pflegekräften, die waren meistens eher sehr beschäftigt mit den normalen pflegerischen Tätigkeiten, mit Dokumentation und so weiter und hätten gar nicht die Zeit gehabt, um wirklich da für alle da zu sein, wenn da halt meistens waren die zu dritt, vielleicht mal zu viert. Und dann für beide Stationshälften, also für 16 Kinder, da zu sein, ist etwas schwierig, weil die ja alle eigentlich starke psychische Probleme haben, die da sind und eigentlich auch stetigen Kontakt brauchen, aber das ist eben nicht möglich gewesen. Und da haben wir haben uns halt dann untereinander stärker ausgetauscht und ja.
Hattest du eigentlich oft das Gefühl gehabt, dass das Personal überfordert war oder dass die unterbesetzt waren oder so?
Also verglichen mit der Erwachsenenpsychiatrie, also der Erwachsenen geschlossenen, waren die personell wirklich gut ausgestattet. Aber die haben halt die meiste Zeit haben die halt keine Zeit gehabt, weil eben die Dokumentation so übermächtig war. Also die mussten halt für jeden dokumentieren und jeder musste für jeden fast dokumentieren, auch wenn kaum Kontakt bestand. Und das war halt immer sehr, sehr lang oder halt auch die Übergaben und so weiter waren ja auch noch Arbeitszeit und dann Arztbesprechung und dann natürlich auch sowas wie Neuaufnahmen. Das muss ja auch der darum muss sich ja auch der Pflegedienst kümmern. Und das dauert dann natürlich auch. Manchmal ist dann auch eine Person für mehrere Stunden gebunden an das Aufnehmen. Und dann war es natürlich so, dass weniger für die anderen da waren. Und manchmal kam es dann auch vor, dass zum Beispiel eine Pflegekraft gar keine Lust hatte, mit Kindern Kontakt zu haben. Das heißt, die Pflegekraft saß dann den kompletten Dienst wirklich in dem Pflegerbüro und hat da Gitarre gespielt.
Okay.
Für sich da alleine. Und die anderen haben denen dabei zugesehen. Also da gab es auch solche Zeiten, aber das war halt eher die Ausnahme.
Ja, okay. Du hast ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass dann deine Diagnose nochmal geändert wurde. Möchtest du dazu was erzählen?
Ja, kann ich machen. Also da wurde eben davor war ja ASS diagnostiziert, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt wurde selbst Asperger diagnostiziert, weil eben ASS noch keine geläufige Diagnose war. Und dann haben die halt gesagt, ja, das trifft nicht ganz zu, weil sie der Mal, also ich habe natürlich auch nach Gründen gefragt. Das liegt, glaube ich, einfach in meiner Natur, dass ich dafür Gründe wissen will. Und das war dann halt auch so, dass die als Gründe einfach genannt haben, ja, du siehst nicht autistisch aus.
Was?
Oder später hieß es dann auch, es lagen in der Kindheit keine Sprachentwicklungsstörungen vor. Was ja bei Asperger relativ normal, also im Asperger-Bereich relativ normal ist, dass keine Sprach- oder nur sehr geringe Sprachentwicklungsstörungen vorliegen. Und das war halt, also ich weiß halt nicht, was jetzt momentan von Diagnosen zutrifft, aber das waren halt deren, die sie mir gegenüber genannt haben, die Gründe. Auch später von anderen Psychologen und so wurde mir auch gesagt, dass es relativ unüblich ist, Diagnosen von anderen Ärzten bzw. Psychologen zu widerrufen, weil man das eigentlich unter Fachleuten dann halt einfach nicht macht. Normalerweise wurde mir halt so von anderen gesagt, aber die haben es halt trotzdem gemacht und dann halt stattdessen eine Sozialphobie diagnostiziert und halt eine schwere depressive Episode.
Wurde dann dafür nochmal eine richtige Diagnostik durchgeführt? Also hast du da Interviews geführt, also diagnostische Interviews mit den dortigen Psychologen und Psychologinnen oder irgendwelche Tests ausgefüllt? Oder?
Ja, also es waren sehr, sehr viele Tests. Das ist da normal, dass man das halt macht, da also ganz viele Fragebögen mit ja, nein, vielleicht, ein bisschen und so weiter. Das ist in dem Bereich da relativ normal und dann natürlich auch die normalen Therapiegespräche, durch die die einen halt versucht haben einzuschätzen und so weiter.
Okay. Ja, ich meine, Psychologie und Psychotherapie, das ist natürlich eine Kritik an der Profession, die es wahrscheinlich zu Recht auch schon lange gibt, dass halt die Diagnosestellung und die, ich sag mal, psychologischen Modelle, die dahinterstehen, auch ja nicht, also Psychologie ist ja nicht so eine Naturwissenschaft, wie es jetzt die Physik ist, ne? Weil die Menschen einfach nicht so einfach.
Es ist halt momentan noch schwer zu sagen, was jetzt genau. Und die Diagnosekriterien sind häufig auch sehr, sehr schwammig. Ich habe mir das ICD-10 ein bisschen durchgelesen, da auch, also das hatte der eine Therapeut da stehen und dann habe ich gefragt, ob ich es mir ausleihen kann. Nach ein bisschen Widerspruch hat es mir auch gegeben. Und ja, da habe ich mir das mal durchgelesen und die Diagnosekriterien sind sehr, sehr schwammig für die ganzen Sachen. Naja.
Ja, es ist natürlich auch immer wieder, es wird, weiß nicht, also nicht jedes Jahr, aber es wird regelmäßig natürlich auch immer überarbeitet und revidiert und mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen in Einklang gebracht und so weiter. Aber genau, was ich sagen wollte, der Mensch ist nun mal keine Maßeinheit, für die man, also wo man einfach nur ein Maß anlegen muss und dann weiß man, okay, das ist das und das ist das ohne jeglichen Zweifel, sondern da ist halt relativ viel Unsicherheit da und es gibt auch Studien, die zeigen, dass verschiedene Psychiater oder verschiedene Psychotherapeuten auch zu unterschiedlichen Diagnosen kommen. Also insofern wundert mich das jetzt erstmal nicht, dass da tatsächlich auch dir verschiedene Diagnosen gegeben wurden. Manchmal ist das ja wirklich ein jahrelanger oder manchmal sogar jahrzehntelanger Prozess, bis die Patienten eine Diagnose bekommen, die dann wahrscheinlich wohl mehr oder weniger zutrifft und mit der sie sich selber auch am besten identifizieren können. Also gerade bei etwas selteneren Störungen ist das natürlich auch so, dass da manchmal auch nicht so die Expertise da ist, weil es solche Patienten halt selten gibt und man dann eher erstmal auf die Sachen wahrscheinlich guckt, die man kennt und die eventuell auch zutreffen können. Aber es soll ja eigentlich schon so diagnostiziert werden, dass die Diagnose gefunden werden soll, die die meisten der Symptome, die aufgetreten sind, am besten, also mit so wenig Diagnosen wie möglich am besten erklären kann. Und bis man da erstmal hinkommt, ist es manchmal wirklich ein jahrelanger Prozess. Genau, ja, aber du wolltest auch, ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Der Hauptsinn von Diagnosen ist ja eben auch, dass einerseits Fachleute, die noch nicht mit dem Patienten direkt Kontakt hatten, also wenn man einen neuen Therapeuten sucht, dass der schon mal einen ersten Eindruck haben kann, ohne vorurteilsbelastet zu sein. Also darauf müssen Therapeuten ja immer achten. Und andererseits natürlich auch, dass die richtige Behandlung gefunden werden kann. Und besonders in der Psychiatrie auch die Abrechnung. Das heißt, die rechnen teilweise über Diagnosen ab und deswegen fanden die es vermutlich auch ganz gut, dass die mir andere Diagnosen verschreiben konnten. Und das Ding war auch, also ein Jahr später, also wir haben, das hat ein ganzes Jahr gedauert und wir haben sehr oft angerufen und den Bericht gefordert, aber ein Jahr später haben wir dann endlich den Bericht bekommen.
Ja.
Und da standen noch bei den Bemerkungen, standen da halt auch noch andere Sachen, die nicht direkt diagnostiziert haben, wo sie aber davon ausgehen, dass es zutrifft. Also das war ganz, ganz merkwürdig. Also die haben da halt gesagt, ja, das diagnostizieren wir nicht, aber eigentlich sind die Kriterien dafür erfüllt. Und da standen halt auch zwei Diagnosen so gesehen.
Okay, das, also die haben dich schon darauf auch, ich sag mal, mit standardisierten Mitteln getestet, aber und dann traf es zu, aber die haben die Diagnose trotzdem nicht vergeben.
Genau, weil halt eben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie bei bestimmten Diagnosen normalerweise gar nicht getestet wird, beziehungsweise auch gar keine Diagnostik gestellt wird.
Ah, okay.
Das haben, weil eben der bei Kindern und Jugendlichen das noch alles in der Entwicklung ist, zumindest was Persönlichkeitsstörungen und so weiter angeht.
Ah, okay.
Und da haben die halt trotzdem in den Bericht geschrieben, ja, eigentlich würden wir das gerne diagnostizieren, aber der ist noch nicht volljährig.
Okay, ja.
Willst du denn sagen, was das war oder lieber nicht?
Musst du nicht, also wenn du dich unwohl fühlst, musst du
nicht. Ja, nee, das ist okay. Also schizoide Persönlichkeitsstörung und narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und insbesondere bei der schizoiden Persönlichkeitsstörung, die hat ja doch sehr viele diagnostische Ähnlichkeiten zum Asperger-Bereich vom ASS.
Okay. Du wolltest auch ein bisschen darüber sprechen, was es eigentlich heißt, psychisch krank zu sein. Da hast du dir ja sicherlich auch ein paar Gedanken gemacht. Also was heißt psychisch krank? Was heißt das für dich?
Naja, das ist erstmal ein Stempel, der einem aufgedrückt wird. Meistens von der Gesellschaft oder von Fachleuten, die teilweise auch komplettes Unverständnis zeigen für bestimmte Eigenschaften, dann einfach sagen, ja, der ist psychisch krank. Auch in anderen Bereichen, wenn ganz oft, wenn rauskommt, oh, der, oder eigentlich ist rauskommen ja das falsche Wort, weil, naja, es muss ja nicht, naja, ist ja auch genauso wie bei der Sexualität, dass es eben kein Coming Out vom Begriff her ist, Coming Out da ja eigentlich das falsche oder sollte das falsche Wort sein.
Also es kann stigmatisierend sein, ne? Also ja. Das ist natürlich auch was, wo wir in unserer Gesellschaft immer noch viel mit zu kämpfen haben, dass es eben, genau wie du gesagt hast, einem so einen Stempel aufdrückt. Und es gibt auch ziemlich viele Initiativen, um die Stigmatisierung von psychischen Störungen so ein bisschen abzumildern, aber es ist natürlich, es ist halt immer noch ein ganz wichtiges Thema. Ich habe dazu auch mal ein paar Daten rausgesucht von dem World Survey of Mental Illness Stigma, und das ist eine sehr groß angelegte Studie von 2016, genau, also sind noch relativ aktuell. Und dabei wurden ganz viele Leute in ganz vielen Nationen gefragt, und da kam zum Beispiel heraus, dass in Industrienationen 7% der Befragten angaben, dass sie Personen mit psychischen Störungen für gefährlicher halten als gesunde Personen. Dieser Wert lag in Entwicklungsländern bei 15%. 45% der Befragten in Industrienationen gaben an, dass sie die Ursachen für psychische Störungen für körperlich halten. Das zeigt so ein bisschen, dass so diese psychosoziale Natur von psychischen Störungen bei vielen Personen, dass das einfach nicht bewusst ist. Und was ich besonders bitter fand, war, dass nur 7% der Befragten glauben, dass psychische Störungen überwunden werden können. Also, dass man mit denen so gut umgehen kann mittlerweile, dass sie sozusagen das Leiden, also kein Leiden mehr hervorrufen und die Funktionsweise im Alltag nicht mehr beeinträchtigen. Also, dass das nur 7% glauben, das finde ich schon echt ganz schön wenig. Und es zeigt halt eben genau das, was du gesagt hast, dass viele Personen halt falsche Vorstellungen davon haben, was es heißt, eine psychische Störung zu haben, und dass eben viele auch glauben, dass das mit einer gewissen Gefährlichkeit einhergeht, wofür natürlich gewisse Medien, die das auch immer wieder replizieren, wahrscheinlich auch nicht unbedingt unschuldig dran sind.
Naja, da gibt es ja immer die Statistik, wer ist am gefährlichsten. Und das sind ja statistisch gesehen immer noch weiße Männer zwischen 18 und 24. Hm. Und das ist so, naja, also theoretisch könnte man dann genauso sagen. Hm. Ja, nicht die psychisch Kranken, sondern weiße Männer zwischen 18 und 24 müssen alle beobachtet werden.
Hm. Ja. Wenn man so argumentieren wollen würde, könnte man das ja.
Ja, eben, weil das ist ja. Halt, was halt die Statistik sagt. Und genau. Vor allem ist es ja auch interessant, dass, weil 50% ungefähr der Bevölkerung einmal in ihrem Leben an einer psychischen Störung leiden. Mhm. Und wenn man dann betrachtet, die 45%, die sagen, das hat körperliche Ursachen, dann sind das ja, werden es ja höchstwahrscheinlich viele Überschneidungspunkte dazwischen geben. Und das zeigt ja auch einfach, wie schwach dieses System da arbeitet in der Aufklärung. Mhm. Und auch, wo der Mangel da an Schulen besteht. Weil eben psychische Gesundheit an Schulen so gut wie, also eigentlich gar nicht im Lehrplan thematisiert wird.
Mhm. Ja, das kann ich von meiner schulischen Laufbahn auf jeden Fall 100%ig bestätigen.
Ja, sowas hatten wir nie durchgenommen.
Nee, wir auch nicht, gar nicht.
Schade eigentlich, ja.
Und mit dem Thema habe ich mich auch so ein bisschen mehr befasst und dann natürlich auch mir die Kerncurricula durchgelesen. Also da steht halt drin, was gelehrt werden soll. Mhm. Also zumindest in Niedersachsen habe ich mir das durchgelesen. Für andere Bundesländer weiß ich das nicht ganz so genau, aber da wird es vermutlich ähnlich aussehen. Auf jeden Fall in Niedersachsen steht das nicht drin. Da habe ich dann eine Anfrage an das Kultusministerium gerichtet, was man daran ändern könnte und ob vielleicht sowas, weil eben auch häufig Schülerinnen und Schüler betroffen sind, was man da vielleicht tun könnte. Hm. Und die haben halt geantwortet, sie wollen nichts am Curriculum ändern, aber wenn Schulen Lust haben, oder beziehungsweise sie haben geantwortet, das liegt in der Eigenverantwortung der Schulen. Und die Schulen würden dazu Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, aber wir fördern das nicht speziell.
Hm. Das ist ziemlich unbefriedigend, weil klar können Lehrer sowas auch auf die Beine stellen, aber A, haben die wahrscheinlich sowieso schon einen total vollen Stundenplan, so, die haben ja schon genug zu tun, so, und B, sind die in dem Bereich ja auch gar nicht ausgebildet. Also wenn man das irgendwie fest im Curriculum verankern könnte, dann könnte man sich natürlich auch Leute suchen, die Psychologie studiert haben, die dort eben auch tätig werden könnten. Also das ist ja jetzt, wir haben ja in Sachsen ja auch Lehrermangel und ich habe auch mehrere Kommilitonen, die sozusagen mit ihrem Psychologiestudium jetzt Lehrer oder Lehrerin geworden sind. Das ist sozusagen jetzt auch kein großer, da gibt es keine große Hürde, dass wir das jetzt trotz fehlendem Lehramtsstudium nicht könnten oder so. Insofern, ja, wäre das durchaus mal zu überlegen.
Genau, und insbesondere in der Fortbildung für Lehrerinnen und Lehrer ist das halt auf jeden Fall sinnvoll, zumindest Grundwissen über solche Sachen weiter zu vermitteln, damit die auch bemerken, der verhält sich auffällig, könnte man vielleicht mal mit Fachkräften drüber reden. Oder also der oder die.
Ja,
aber das funktioniert halt nicht und laut Kultusministerium in Niedersachsen liegt das halt in der Eigenverantwortung der Schulen.
Ja, da wird es sich ein bisschen einfach gemacht.
Genau.
Ja. Ja, zumal ja die Schule ja auch dazu beitragen kann, dass sich psychische Störungen ausbilden. Ne? Also ich habe ja auch mal eine Studie von der TU Dresden rausgesucht. Das war eine Befragung von über 4000 Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren. Und ich habe da allerdings nur relativ oberflächliche Ergebnisse, weil ich da auch nur eine Pressemeldung dazu gefunden habe. Und da wurde berichtet, dass besonders jene Schüler gefährdet sind für Ängste und depressive Symptome und psychosomatische Beschwerden, die, wie man sich denken kann, Opfer von Mitschülermobbing geworden sind. Aber das ist jetzt auch nicht die einzige Ursache, sondern auch das, das Lernklima, das kann auch tatsächlich einen Einfluss darauf haben. Und so erhöht sich das Risiko dann eben besonders dann, wenn sich Schüler durch die Lernbedingungen überfordert fühlen. Und das kann über einen Zeitraum hinweg von 4 Jahren Spuren hinterlassen. Also das ist auch was, was man da auch mal eventuell näher in Betracht ziehen könnte.
Ich glaube, 4 Jahre ist da viel zu niedrig angesetzt, weil ich bin ja auch momentan relativ auf Twitter aktiv, weil ich nicht so viel anderes zu tun habe. Und dementsprechend lese ich da auch sehr viel bei Betroffenen von Mobbing und so weiter.
Ja,
also Mobbing-Opfern, obwohl ich das Wort Opfer, ja, also Mobbing-Opfern. Und die werden sind auch teilweise noch Jahrzehnte später, da kämpfen die mit den Folgen davon. Und auch mit vielen, die ich gesprochen habe, die das Mobbing liegt da also auch in der KJP und so weiter. Das Mobbing kann da auch mehr als 4 Jahre zurückliegen und trotzdem ist das immer noch ein großer Faktor für die psychische Gesundheit.
Ja, auf jeden Fall, das kann ich auch bestätigen. Also ich bin jemand, der zum Glück selbst wenig gemobbt wurde in meinem Leben, aber also jetzt auch nicht komplett gar nicht, aber ich sag mal so, im Vergleich zu anderen war das halt bin ich echt glimpflich davon gekommen. Aber ich kenne da eben auch andere Personen, eine Person insbesondere, da liegt die Schulzeit wie bei mir jetzt, oh Gott, wie alt bin ich, 34, also schon 20 Jahre zurück. Und ich weiß, dass die halt immer noch sozusagen an den Spätfolgen zu knabbern hat, weil das ihr Selbstwertgefühl nachhaltig so negativ beeinflusst hat, dass sie im Grunde jetzt auch immer noch nicht darüber hinweg ist. Und insofern denke ich da, dass diese 4 Jahre hier auch eher so ein Wert an der unteren Grenze darstellt. Ja. Okay, ich gucke mal auf deine Themenliste, was wir sonst noch hatten. Diagnostik und Diagnosefolgen haben wir jetzt schon angesprochen. Wirksame Therapie einschließlich Medikation. Möchtest du dazu noch was sagen?
Gerne. Und zwar hatte ich ja auch ganz, ganz viele Therapien im Laufe der Zeit. Ich habe mal nachgezählt, ich hatte 13 Therapeuten in den letzten 3 Jahren. Und das sind ja schon einige.
Das sind viele,
und die hatten dann natürlich auch ganz unterschiedliche Methoden. Einige sind der festen Überzeugung gewesen, mich runterzumachen, würde mir helfen, weiterzukommen.
Okay.
Es hat natürlich nicht so viel gebracht. Die besseren von denen waren halt der Ansicht, wenn du jetzt ohnehin schon in Behandlung bist und ich jetzt mit dir rede, warum sollten wir dich dann noch diagnostizieren? Such dir mal deine Diagnosen aus. Das war dann, weil die Diagnosen halt in dem Moment, wenn man schon in Behandlung ist, bedeuten die halt nichts mehr. Und also wenn kein Behandlungswechsel ansteht und so weiter und man nicht stationär aufgenommen wird oder bestimmte Hilfen beantragt, sind die halt ziemlich nichtssagend. Beziehungsweise bringen halt nichts. Und da haben die mir halt, ja, das könnte zutreffen, das könnte zutreffen, such dir mal was aus. Und in die Richtung ging dann natürlich auch die Therapie. andere hingegen waren halt einfach relativ gut. Da habe ich dann die Hilfe bekommen, die ich brauchte. Also das ist dann heute hauptsächlich über Alltagsthemen auf die Probleme dahinter kommen. Also analytische Psychotherapie war das dann halt hauptsächlich oder halt tiefenpsychologisch. Für die Zuhörer nochmal, also es gibt normalerweise 3 Therapieformen, die üblicherweise von der Kasse bezahlt werden. Und das ist eben tiefenpsychologische Therapie. Die ist dann halt meistens 1 bis 2 Stunden in der Woche. Und da wird halt versucht, das Ganze aufzuarbeiten und den Ursprung zu finden. Bei analytischer Psychotherapie, das hat viel mit Traumbedeutung und so weiter, da geht man noch mehr auf das auf Unterbewusstsein das ein, genau, ja, und versucht halt die versteckten Hinweise und so weiter zu finden, um das grundsätzlich zu überwinden. Bei feinpsychologischer Therapie ist es dann halt eher so, dass es meistens deutlich kürzer und versucht halt nur stärker an den Symptomen zu arbeiten. Das heißt, das funktioniert häufig bei Angststörungen, die alleine stehen, oder auch, glaube ich, bei Essstörungen relativ gut. Und da wird halt versucht, durch in konkreten Situationen die Ängste zu überwinden. Das heißt, wenn man sich nicht traut, zum Bäcker zu gehen, dann lernt man nach und nach, dahin zu gehen. Also vielleicht geht man erstmal zur Tür vom Bäcker und so weiter. Und das halt in therapeutischer Begleitung mit Aufarbeitung der Situation. Und das ist halt dann deutlich kürzer, aber funktioniert bei mir nicht sonderlich gut.
Genau, dazu noch ein kurzes Wort. Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell schon über die Kasse abgerechnet werden kann, wenn nicht, dann aber bald. Und zwar die systemische Therapie, das ist dann sozusagen das vierte Verfahren, was dann auch über die Kassen abgerechnet werden kann. Und da geht es im Fokus darum, die Beziehungen zwischen dem Patienten und also seinen nächsten Bindungspersonen, aber auch ja das System Familie mit einzubeziehen, das System Beziehung, also partnerschaftliche Beziehungen, im Grunde diese verschiedenen Systeme zu betrachten und mitzudenken, wenn es um die Bewältigung eigener Probleme geht. Also das ist da sozusagen der Fokus. Und genau wie du gesagt hast, diese unterschiedlichen Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass die einen unterschiedlich hohen, ja, zeitlichen Aufwand benötigen, sowohl was die Anzahl einzelner Sitzungen in der Woche angeht, aber auch was die quasi, was die Gesamtdauer angeht. Und die sind tatsächlich auch je nachdem für verschiedene Störungen besser oder schlechter geeignet, wobei das natürlich auch immer total aufs Individuum ankommt. Genau.
Ja, und dann natürlich besonders in der geschlossenen Psychiatrie ist natürlich auch die Medikation immer ein großes Thema. Zumindest war das im Erwachsenenbereich der Fall. Im Kinderbereich haben die sich ein bisschen, zumindest die Oberärztin, ein bisschen schwer mit Medikamenten getan. Beispielsweise hat sie gerne bei Schlafstörungen statt Medikamenten Globulis gegeben. Ja. Was ich doch für eine Oberärztin etwas merkwürdig fand, dass sie auf Homöopathie setzt.
Ja, definitiv.
Und auch allgemein hat sie meistens die Medikation, zumindest bei mir, eher rundheitshoch gesetzt. Und auch nicht, also es wurde nicht sonderlich viel ausprobiert. In der Erwachsenenpsychiatrie war es dann ein bisschen anders. Da wurde ja deutlich stärker auf Eigenverantwortung gesetzt. Und wenn man Bedarf an Medikamenten angemeldet hat, dann wurde halt mit einem meistens besprochen, welche also wenn man dazu in der Lage war, besprochen, welche Medikation gut geeignet ist. Und dann wurde die halt auch relativ schnell gegeben, anstatt dass man halt mit total starken Suizidgedanken oder ähnlichem alleingelassen wurde in der Nacht, weil halt einfach das Personal nicht da war für eine Gespräche und Medikamente nicht gegeben wurden. Insbesondere bei einigen psychischen Störungen sind Medikamente auch eine sehr wichtige Nebenbehandlungsmethode zur Therapie, ja, beziehungsweise machen die Therapie auch erst möglich. Genau. Zum Beispiel bei wahnhaften Psychosen oder auch bei sehr starken Depressionen. Genau. Kann man Therapie auch gar nicht richtig wahrnehmen, ohne Medikamente vorher zu bekommen.
Genau, ist genau richtig, ja. Wie geht's dir denn jetzt? Du bist ja jetzt schon einige Zeit aus der geschlossenen Psychiatrie raus. Bist du jetzt in ambulanter Behandlung?
Also so lange bin ich ja noch gar nicht aus der geschlossenen. Ich bin am 12.8. aus der Erwachsenen geschlossen.
Ah, okay.
Also so rausgekommen.
Okay.
Und es geht so. Also momentan bin ich in noch gar keiner Behandlung, weil ich halt gerade erst umgezogen bin in eine mobile Betreuungswohnung. Also ich habe jetzt eine eigene Wohnung und bei Bedarf habe ich halt eine mobile Betreuung, die tagsüber vorbeikommt oder mit der ich etwas mache, zum Beispiel zum Amt gehen oder ähnlichem. Deswegen habe ich halt hier, wo ich umgezogen bin, noch keinen Therapieplatz oder sonst irgendwas. Und das wird vermutlich auch noch eine Weile dauern, weil gerade im Erwachsenenbereich das etwas schwieriger ist.
Ja, das stimmt leider.
Momentan geht es so einigermaßen. Ich kenne hier halt niemanden.
Aber du würdest schon sagen, dass du auch von den stationären Aufenthalten profitiert hast, also dass es letztlich schon was gebracht hat, wahrscheinlich mit den etwas besseren Therapeuten dann auch.
Die besseren Therapeuten waren meistens im ambulanten Bereich.
Ja, okay.
Aber am Anfang hat es mir meistens schon was gebracht, also in der akuten Phase. Also so die ersten Tage, manchmal auch, also ich hatte ja 4 Suizidversuche insgesamt, die in der geschlossenen Psychiatrie geführt haben. Und dann haben die ersten Tage meistens schon was gebracht, weil dann konnte ich halt zur Ruhe kommen, aus dem Alltag entfliehen und so weiter. Danach wurde es dann halt etwas schwieriger, eben weil es so geringe Therapieangebote gibt. Weil zweimal in der Woche eine halbe Stunde, da hatte ich halt teilweise bei Ambulanten deutlich mehr. Und ja, dann war es halt ein bisschen verschenkte Zeit, weil ich auch Monate von der Schule verpasst habe. Und dann natürlich auch so gut wie niemanden gesehen habe aus meinem alltäglichen Umfeld. Und dann war es dann halt, also die Krisenintervention war meistens sinnvoll, danach wurde es etwas schwieriger und unnötiger. Und insbesondere beim letzten Aufenthalt in der KJP ging es dann so ein bisschen mit der Zeit ins Lächerliche, ich hatte da im Mai den Suizidversuch, Ende Mai, war dann erst somatisch auf einer Station und danach wurde ich dann halt auf die KJP verlegt und dort war ich dann 2 Monate ungefähr, fast, also eher anderthalb. Und in der Zeit war es halt so, dass mir tatsächlich halt gesagt wurde, weil mein Geburtstag war mein 18. Geburtstag war in erreichbarer Nähe und die haben halt mir halt deutlich gemacht, wir werden dich jetzt gar nicht mehr behandeln, wir werden dich auch nicht entlassen, das interessiert uns alles nicht, wir wollen nur noch, dass du 18 wirst und wir dich an die Erwachsenenpsychiatrie weitergeben können. Weil die halt gesagt haben, wir hatten jetzt so oft die Verantwortung für dich und es ist ja immer wieder dazu gekommen, jetzt wollen wir die Verantwortung für eine Entlassung nicht mehr tragen. Und das war dann halt auch ein bisschen, fand ich nicht so toll.
Ja, klar.
Weil dann halt dementsprechend auch selten Therapiegespräche waren und die auch nichts gebracht haben, weil es,
Du hast ja vorhin erzählt, dass du bei 13 Therapeuten warst, ne? In den letzten 3 Jahren. Ist das richtig?
Ungefähr.
Ja, also waren die denn alle stationär oder waren da auch ein paar
ambulant? Nein, die meisten waren halt ambulant.
Ah, okay, gut.
Und das eine war auch kein Therapeutin, glaube ich, sondern Diagnostik, also Psychologin. Aber ja, damals wusste ich den Unterschied noch nicht zwischen Therapeut und Psychologe. Deswegen.
Den wissen viele nicht.
Ja,
also das ist allerdings wirklich nichts Besonderes, dass man da noch nicht so aufgeklärt ist. Also ja, ich habe auf meiner Themenliste noch ein Thema drauf und da kannst du auch natürlich selber entscheiden, ob du da noch drauf eingehen möchtest, nämlich Selbstverletzung als Folge und innerhalb der Psychiatrie.
Also vor der Psychiatrie habe ich mich nicht selbst verletzt, jedenfalls nicht aktiv beziehungsweise häufiger. Und in der Psychiatrie, da gibt es natürlich viele Leute, die selbstverletzendes Verhalten zeigen. Mhm. Und das sieht man dann ja auch teilweise deutlich.
Ja.
Und dementsprechend kommt es dann halt auch, dass man dasselbe mit der Zeit als Bewältigungsmethode zum Druckabbau auch adaptiert.
Mm, okay.
Und das habe ich dann halt auch gemacht.
Mm.
Die Sache ist auch, das haben viele andere in der Psychiatrie auch gemacht. Also da waren, war dann teilweise tatsächlich später dann, also bei meinem zweiten, dritten Aufenthalt, dass es phasenweise aufgetreten ist in der Psychiatrie, dass halt wirklich so eine Art Selbstverletzungswelle da durchging.
Mm, okay, verstehe.
Dass dann halt eine Person sich stärker aufgekratzt hat und dann andere gesehen haben, ja, das könnte ich auch machen. Und das haben dann irgendwie 5 Leute gemacht von einer Seite.
Mm.
Und das ist natürlich auch für Pfleger eine schwierige Situation, weil sie sich nicht um alle gleichzeitig kümmern können und auch nicht verhindern können, dass die Jugendlichen miteinander in Kontakt kommen,
mm, klar,
obwohl sie es bei mir oft genug versucht haben. Und das war dann halt auch sehr schwierig. Aber die haben meiner Ansicht auch nach auch sehr, sehr wenig Gespräche gesucht. Also die haben halt auch bei Selbstverletzung, die wurde dann häufig einfach hingenommen. Auch wenn die eigentlich Zeit hatten, wurde es halt einfach gesagt, ja, dann mach das halt. Ja, dann stecken wir den halt später in den Ruheraum. Also der Ruheraum ist ein überwachter Raum neben dem Stationszimmer, wo ein Fenster zum Stationszimmer ist, wodurch die halt gucken können.
Mhm.
Hatte halt selbst Pech.
Mhm.
Und das ist so, finde ich, die falsche Reaktion in Notfallsituationen, weil für den Patienten das ja dann gerade eine Drucksituation ist, wo kein anderer Ausweg so offen steht. Also einige haben das auch aus anderen Gründen gemacht, aber die meisten, für die war das halt wirklich Druckabbau.
Ja.
Und anstatt dass halt Alternativen aufgezeigt werden, um den Druck abzubauen oder um stresslos zu werden und so weiter, wurde dann halt wirklich sehr stark einfach das hingenommen und so weiter.
Hm.
Und das fand ich nicht so gut.
Nee, das finde ich auch wirklich nicht gut, weil da gibt es ja auch mittlerweile Manuale für Therapeutinnen und Therapeuten, wo genau niedergeschrieben ist, was für Skills man dann vermitteln kann, um eben alternativ mit diesem Druckabbau umzugehen, was aber eben nicht zu so krassen Verletzungen führt. Ne? Also zum Beispiel, klassisch kenne ich da dieses Gummiband ums Handgelenk tragen und dann das Gummiband sozusagen so, wie sagt man denn so?
So ziehen
und das ist so einen gewissen Schmerz dann ausübt.
Also wir hatten so eine Liste, die konnte man auf Nachfrage kriegen. Da waren über 300 dieser Skills drauf und einige zumindest waren auch da, also konnte man da auch anwenden, aber man musste halt aktiv danach fragen, was schon mal für viele ein großes Hindernis da stellt. Und selbst wenn man aktiv danach gefragt hat, wurde manchmal zum Beispiel einem kein Gummiband gegeben.
Mhm.
Und das auch relativ grundlos. Also wir haben gesagt, wir haben diese Woche schon so viele Gummibänder rausgegeben, das machen wir jetzt nicht mehr. Und das ist dann halt, fand ich halt auch nicht so toll. Oder dass halt auch mal Pflegekräfte mit solchen Sachen alleine gelassen wurden. Also wo dann halt Pflegekräfte sich selber darum gekümmert haben, dass neue Gummibänder gekauft werden, dass Eiswürfel, eine neue Packung gekauft wird und sowas. Das wurde halt alles nicht von irgendwie den Therapeuten und so weiter, denen war das relativ egal. So vom Gefühl her.
Puh. Also so wie du das erzählst und wenn ich mich da so reinversetze, würde ich mich, glaube ich, in der Situation einfach nicht ernst genommen fühlen. Und das ist doch irgendwie erstmal so die absolute Grundlage, dass man sich ernst genommen fühlt und dass man dann natürlich auch Vertrauen aufbauen kann und merkt, okay, die sind hier irgendwie an meinem Wohlbefinden interessiert und die tun was dafür, dass es wiederhergestellt wird. Und wenn so diese Basis fehlt, wie soll man darauf aufbauen?
Ja, es macht auch für mich so den Eindruck, dass du da so, also dass die Patienten so als Last angesehen werden, so, ne? So als, schnell mal loswerden, schnell, ne?
Wo man wahrscheinlich auch nicht den einzelnen Individuen die Schuld für geben kann, das ist glaube ich, auch schon echt ein strukturelles Problem, aber
ja.
Ich will da jetzt auch nicht so harsch drüber urteilen, weil ich einfach die Umstände nicht kenne, aber ne, einfach so, wenn ich versuche, mich in deine Lage zu versetzen, dann bedrückt mich das schon ziemlich.
Dazu muss ich auch noch sagen, das war jetzt meine spezifische Erfahrung. Ich war immer in derselben Kinder- und Jugendpsychiatrie und ich habe auch relativ viel Austausch mit anderen gehabt, die auch in anderen waren, und da lief es halt häufig besser. Nicht überall, da gab es auch schlechtere, aber es gab halt auch Sachen, wo es besser lief. Und ich berichte hier halt gerade auch sehr stark von den negativen Erlebnissen. Es gab auch Momente, wo dann man in Tränen ausgebrochen ist und einfach, obwohl die das nicht durften, mal in den Arm genommen wurde oder von den Pflegekräften, oder halt man auch eine Stunde oder länger mit einer Person geredet hat. Und das hat dann teilweise auch, aber halt mit den Pflegekräften, nicht mit den Therapeuten, die hatten keine Zeit. Aber das war dann halt auch, also es gab auch relativ viele Momente, wo man sich gut aufgehoben gefühlt hat. Und insbesondere in einigen Situationen und insbesondere, wenn man starke Probleme mit der Außenwelt hat, also mit der Familie, mit dem Umfeld, also auch durch Mobbing und so weiter, kann das auch sehr viel eben helfen, weil man eben aus dem rauskommt und auch sehr viel Verständnis von Mitpatienten hat, weil die eben auch sehr viel Ähnliches durchgemacht haben. Auch im Sinne von Missbrauch und Ähnlichem, da sind ja auch sehr viele häufig dann von psychischen Störungen betroffen. Und auch die fühlten sich häufig dann zumindest unter den Mitpatienten und manchmal auch mit bestimmten Pflegekräften, nicht mit einem natürlich, sehr gut aufgehoben. Aber eine Geschichte habe ich noch, die sehr schockierend für mich war. Und zwar bei meinem zweiten Aufenthalt, bei der Anhörung direkt, habe ich halt Widerspruch gegen den Beschluss eingelegt. Weil ich halt der Ansicht war, ich habe keine Lust, wieder 4 Monate da rumzuhocken. Und dann war es so, dass nach 3 Wochen ungefähr kam die Antwort vom Landgericht, dass der Widerspruch erfolgreich war. Aber das habe ich erst durch einen Anruf von meiner Verfahrensbeständin erfahren. Und zwar einen Tag, nachdem die Station das Fax vom Gericht erhalten hat. Das heißt, der Beschluss wurde aufgehoben, ich durfte eigentlich gar nicht mehr länger untergebracht werden, geschlossen. Und trotzdem haben die mir halt nicht Bescheid gesagt. Und meine Verfahrensbeistände hat dann da angerufen und mit mir gesprochen. Und dann war ich natürlich froh, da rauszukommen. Ist ja klar. Dann sage ich, ich möchte jetzt bitte gehen. Die sagen, ja, nee. Und da ich das in einer Gruppe, also wir saßen da am Tisch, und dann habe ich das natürlich in der Gruppe gesagt. Und dann haben die halt auch sowas gesagt wie, ja, du freust dich ja jetzt so, und das ist ja für andere ein schlechtes Signal, wenn die wissen, dass sie auch Widerspruch einlegen können und dann vielleicht rauskommen. Und dann haben die halt gesagt, ja, wir isolieren dich erstmal und du gehst jetzt in dein Zimmer. Und also nach einer halben Stunde habe ich dann mit einem Therapeuten sprechen können, aber das war auch so, die durften mich seit einem Tag nicht mehr einsperren. Dann weiß ich endlich, dass ich da nicht mehr eingesperrt werden darf. Und was machen die? Die isolieren mich und schränken mich noch mehr in meinen Rechten ein. Und vor allem ist ja auch, die anderen sollten nicht wissen, dass man dass Widerspruch erfolgreich sein kann. Weil, wie ich dann erfahren habe, war das so ziemlich einer der ersten Widersprüche, die überhaupt da Erfolg hatten. Das war dann halt auch so eine Sache. Naja, die sollen gar nicht wissen, dass sie Widerspruch
haben. Ja, was sie überhaupt für Rechte haben, ne? Für Möglichkeiten.
Und das fand ich dann auch nicht so toll von den Pflegekräften. Und die waren dann halt auch richtig, also ich bin dann nicht gleich gegangen, ich war dann auch für die Nächte da, weil es halt zu Hause nicht funktioniert hatte, und deswegen bin ich halt zur Schule gegangen und zur Nacht dann immer hingekommen. Und dann war auch die Pflegekraft, die das halt so gemacht hat, richtig stark nachtragend. Also die schien richtig sauer zu sein, dass ich da den, also dass der Beschluss da aufgehoben wurde. Und auch der Therapeut hat halt gesagt, ja, du hättest mit uns reden müssen, dass du Widerspruch eingelegt hast und so weiter. Und das ist so, ich habe in der Aufnahmesituation Widerspruch eingelegt und dann, und vor allem habe ich denen das schon mal gesagt und dann war der trotzdem so richtig aufbrausend und so weiter und dass ich das ja nicht machen könne und so weiter.
Aufbrausend, denke ich, ist schon ein Zeichen von Unprofessionalität. Also wenn man da was dagegen hat, dann kann man das auch immer nett sagen und dem Rahmen entsprechend sagen.
Also aufbrausend meinte ich jetzt in der Formulierung, nicht im Tonfall. Das war noch weiterhin relativ, also zumindest beim Therapeuten, bei der Pflegekraft wiederum nicht, aber beim Therapeuten war das vom Tonfall weiter ruhig, aber halt vor allem den Worten halt, war es aufbrausend.
Wenn du unseren Hörern und Hörerinnen noch was mitgeben möchtest oder eine Botschaft mitgeben möchtest, wie würde die lauten?
Also, das wären zwei Sachen. Mhm. Erstmal, wenn Probleme da sind, möglichst bei verständnisvollen Freunden ansprechen. Und wenn das nicht funktioniert, gibt es Notfalltelefone dafür, insbesondere bei akuten Suizidgedanken. Und dann natürlich ist mir persönlich auch noch wichtig, immer auf das Umfeld zu achten. Besonders in der Schule, aber auch später dann zu gucken, der wird gerade ein bisschen ausgegrenzt, der wird vielleicht sogar gemobbt. Kann ich vielleicht auf die Person zugehen und versuchen, Kontakt aufzunehmen? Oder der Person scheint es gerade schlecht zu gehen. Kann ich vielleicht die Person fragen, wie man ihr helfen kann oder ob sie jemanden zum Reden braucht? Das reicht dann häufig auch schon, um zumindest die erste Hemmschwelle zu nehmen und als Betroffener zu merken, da interessiert sich jemand für mich.
Ja.
Und das wäre halt dann wichtig, dass man halt nicht ignoriert, wenn es anderen schlecht geht.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja. Dem würde ich mich auch vollkommen anschließen. Also, dass wir alle ein bisschen mehr aufeinander achten und
genau.
Probleme auch einfach mal ansprechen, wenn wir merken, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist nicht mehr so, wie es mal war. Einfach mal fragen, was los ist und das nicht ignorieren und nicht unter den Teppich kehren. Genau. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Philo.
Ja, vielen Dank.
Das waren wirklich sehr spannende, interessante Einblicke, die auch natürlich dem Thema entsprechend ziemlich bedrückend waren, auch teilweise. Aber ich glaube, dass das auch wirklich Geschichten sind, die es wert sind, mal erzählt zu werden, eben weil man das so selten hört. Wenn man dir irgendwie was schreiben möchte oder so, kann man das über Twitter? Ist das für dich okay?
Über
oder?
Twitter bin ich erreichbar, ja.
Okay.
Gut, dann verlinken wir das.
Insbesondere kann ich, also wenn jemand Hilfe braucht oder so, ich kann vermitteln oder ja, habe ein offenes Ohr.
Sehr schön. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da warst. Und ja, uns bleibt uns eigentlich nichts anderes zu sagen.
Genau, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Tschüss.
Tschüss.